SR Kultur. Religion und Welt.
Dazu begrüßt Sie Matthias Alexander Schmidt. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Mit mir im Studio ist mein Kollege Christian Otterbach, Leiter unserer Redaktion für Kirche, Religion und Gesellschaft. Grüß dich, Christian.
Hallo.
Habemus Papam. Robertum Franciscum. Sancte Romane Ecclesiae. Cardinalem prebost, qui sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum.
Gestern haben die Kardinäle ihn gewählt. Robert Francis Prevost ist Leo der 14., der neue Papst, der neue Bischof von Rom. Und Christian, wir haben uns heute jemanden als Gesprächsgast eingeladen, der den Bischof wählt. Zwar nicht im Konklave in Rom, aber im sogenannten Domkapitel in Trier. Ein Gremium, das unter anderem eben für die Wahl des Trierer Bischofs zuständig ist. Er ist kein Kardinal, sondern Domkapitular. Herzlich willkommen, Pfarrer Benedikt Welter aus Trier.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Herr Welter, Sie als Bischofswähler, hätten Sie Robert Prevost gewählt?
Das spricht vieles dafür, ja. Wenn er auf der Liste gestanden hätte, weil wir kriegen ja eine Liste vorgelegt. Wir wählen uns nicht mühsam dann gewissermaßen über mehrere Wahlgänge durch, sondern das ist ja bei einer Bischofswahl so, dass dann eben Rom einen sogenannten Dreiervorschlag dem Domkapitel unterbreitet, aus dem dann das Kapitel auch wählen muss.
Also da gibt es anders als in Rom dann tatsächlich eine Kandidatenliste.
Genau.
Und die hatten die Kardinäle im Konklave nicht, die hatten keine Liste, die mussten sich selber und ganz ohne Voraussetzungen einigen, aber trotzdem mussten sie ja abwägen, welche Qualifikationen muss der Bischof von Rom denn haben, denn er ist ja nun mal, ob er will oder nicht, nicht nur für die Diözese Rom zuständig. Welche Qualifikationen muss Robert Prevost denn mitbringen, Ihrer Meinung nach?
Da wäre die Möglichkeit, ganz schnell bei der legendären eierlegenden Wollmilchsau anzukommen, die dann also neben theologischer Präzision, Regierungserfahrung, weltkirchlich-diplomatischen, politischen Feingespürs, Geschicks, Entdeckung und Enthüllung der Zeichen der Zeit und, plus Bewahrung einer 2000-jährigen Tradition, also der alles zusammen erfüllt. Es sollte jemand sein wie er, der ja Dinge mitbringt im Sinne von Erfahrung, also Seelsorgeerfahrung, der in Peru Favelas kennengelernt hat, die Problematik eines solchen Landes, sowohl die politische Problematik als auch die Gerechtigkeits- und soziale Thematik, vielleicht von daher auch Leo, und der einen Orden geleitet hat, der damit auch um die Abgründe und Lichtseiten von Personal weiß und nicht zuletzt verantwortlich war für das leitende Personal der katholischen Kirche als Leiter des Dikasteriums, wie es heißt, also des Personalministeriums für die Bischöfe.
Und glauben Sie, die Kardinäle hatten das alles irgendwie auf dem Zettel? Also es bleibt Geheimnis, was im Konklave geschehen ist, aber eine gewisse Dynamik kann man ja vermuten. Es waren wohl nur vier Wahlgänge.
Richtig.
Das scheint schnell klar gewesen zu sein.
Ja, also ich glaube, eine große Rolle hat natürlich das gespielt, was man Vorkonklave nennt. Also einfach die Möglichkeit, die Kardinäle ja vorher hatten, nicht nur sich jetzt in, sag ich mal, bei einem netten Abend, in einem netten, schönen römischen Restaurant bei der Pizza zu unterhalten, sondern eben mit allen, auch mit denen, die nicht waren, berechtigt sind, mal rauszuhören, ja, was sind denn hier Stellungnahmen, Einzelne, die dann Kurzstatements abgegeben haben, um so ein Gespür zu bekommen im Ganzen, wie sind wir zurzeit jetzt, wenn man überlegt, weltweit unterwegs, was sind so die Lagen auch der Verantwortlichen und dann, ja, dann kann, oder das hat ja auch Konklave-Teilnehmer, also von früheren Konklaven gesagt, dass tatsächlich es so etwas gibt wie eine Dynamik, dass plötzlich jemand, der vielleicht gar nicht als erstes auf dem persönlichen Zettel war, dann aber durch die Stimmenanzahl, die er bekommt, sagt, stimmt, könnte ich mir eigentlich auch vorstellen, den zu wählen. Ja? Und dann, wie es ja auch geschehen ist, in nur vier Wahlgängen, dann schnell diese Zweidrittelmehrheit, die es ja braucht, die wird ja nicht verkleinert, es muss eine Zweidrittelmehrheit sein, zustande gekommen ist.
Dann war er gewählt, er stand auf dem Balkon, Sie haben den Abend gestern verfolgt, nehme ich an, weißer Rauch, Habemus Papam, den ersten Auftritt von Papst Leo mit seiner Rede auf dieser Mittelloggia des Petersdoms. Wir hören noch mal ganz kurz rein.
La pace sia con tutti voi.
Der Friede sei mit euch allen.
Wie hat der neue Papst in dem Moment auf Sie gewirkt?
Es ist jetzt die dritte Papstwahl, die ich mit einer, sagen wir mal, höheren Aufmerksamkeit dann auch medial verfolgt habe. Damals die Wahl von Papst Benedikt, dann die Wahl von Franziskus, jetzt seine. Und irgendwie, glaube ich, war da eine neue Kamera auf der Loggia, weil so nah am Gesicht und man hat das Wasser in den Augen gesehen. Also da war eine innere Bewegtheit, war da und dass er sich auch einen Spickzettel gemacht hat für seine Ansprache. Und die anderen haben ja dann mehr oder weniger frei ein paar Worte, die sich vorüberlegt haben, gesagt. Also war schon spürbar, dass da ja eine innere Bewegung in diesem Menschen auch tatsächlich statt war. Und das nicht jetzt irgendwie profimäßig, klar, ich habe ja mit nichts anderem gerechnet, als dass ich Papst werde, sondern der stand da in einer Wucht gewissermaßen dieses Ereignisses.
Was konnten Sie mit dieser Rede anfangen? Er hat ja sehr stark auf Frieden abgestellt.
Ja, was heißt die ersten Worte sind ja nicht in dem Sinne jetzt, sage ich mal, eine vorher gut ausgeklügelte, mit verschiedenen Beratern durchgegangene, was wäre so das First Statement, was damit als Regierungsprogramm und so weit gilt, sondern was bewegt mich jetzt in diesem Moment und was bewegt mich im Hinblick auf meine Position für die Menschen, zu denen ich jetzt sprechen muss, ob ich will oder nicht, ja. Und ich glaube, dass am 8. Mai, Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa, das Wort Friede schon mal ganz gut kommt. Ja. Und auch er ja immer wieder direkten Bezug zu seinem Vorgänger versucht hat herzustellen. Also ich glaube, dieses Bemühen auch zu sein, nicht dass jetzt das, weil er ja schon etwas anders erscheint, er hat nochmal die Mozzetta getragen, die rote Stola, also im Grunde so wie ein Papst auszusehen hat, sage ich jetzt mal von der Kleiderordnung her. Das war ja schon für viele wahrscheinlich ein Bruch zu Franziskus, dass er dann inhaltlich Themen aufgegriffen hat, Synodalität, Gerechtigkeit, ja, also die Franziskus ja wirklich auch Herzensanliegen waren, um zu sagen, Leute, inhaltlich geht's hier in einer Kontinuität auch weiter.
Und dieses Inhaltliche, Sie haben es vorhin schon erwähnt, spiegelt sich auch möglicherweise in seinem Namen. Mit Leo der 14. bezieht er sich auf Leo den 13. Erstens der Papst, der sozusagen das höchste Alter im Amt erreicht hat, damals mit 93 Jahren, und der Rerum Novarum geschrieben hat. Ja. Die bis heute bedeutsame Sozialenzyklika, auf die sich auch die katholische Soziallehre mehr oder weniger gründet. Was verbinden Sie denn mit dem Namen Leo als Priester in einer Diözese, in der es auch viele Industrie Arbeiterinnen und Arbeiter gibt.
Also zu Leo dem 13., übrigens der erste Leo, also der erste Papst, der dann noch in der Sixtinischen Kapelle gewählt wurde. Ja, das muss man auch berücksichtigen. Und wo zum ersten Mal weißer Rauch verwendet wurde, war bei der Wahl von Papst Leo dem 13. 1878. Ich würde zu Leo dem 13. noch Leo den Großen dazu denken. Also den Papst in der Zeit ja der Völkerwanderung. Attila, der Hunnenkönig, der vor Rom stand und dem auf dem Pferd stolzierenden, bis zu den Zähnen bewaffneten Attila begegnete Leo dann auf einem weißen Esel reitend und hat ihn davon abhalten können, Rom einzunehmen. Also der Leo gehört für mich auch dazu, also Stichwort Krisenzeiten. Und ja, tatsächlich Leo der 13. In der sogenannten Zeit der Industrialisierung, wie wir sie heute nennen, und hatte diese massiven sozialen Verwerfungen, die entstanden sind, als Papst auf den Blick und hat tatsächlich als erster auch gründlich mit Rerum Novarum eine Reflexion darüber angestellt, wie kann eine menschenwürdige Gesellschaft errichtet werden.
Leo der 14. jetzt ist US-Amerikaner, er ist aber auch Peruaner, also im Grunde doch irgendwie Lateinamerikaner. Nicht nur irgendwie, er ist Lateinamerikaner, wie Franziskus, sein Vorgänger. Trotzdem haben Donald Trump und J.D. Vance dem neuen Papst natürlich gratuliert. Trump sieht es als Ehre, dass er ein US-Amerikaner Papst geworden ist, auch wenn er, also Trump, es nicht selbst geworden ist und auch nicht Timothy Dolan, der New Yorker Erzbischof, den Trump favorisiert hatte. Welche Rolle wird Leo der 14. Ihrer Einschätzung nach für die US-amerikanische Politik und auch auf der internationalen weltpolitischen Bühne wohl spielen?
Da würde ich jetzt mal ein paar Analogien. Welche Rolle hat Papst Benedikt als Deutscher für die deutsche Politik gespielt? Welche Rolle hat Franziskus als Argentinier für die argentinische Politik gespielt? Also Päpste spielen keine Rolle mehr auf der Bühne. Außer es wird ihnen eine zugesprochen. Ja. Das nächste Mal ist das für viele Katholiken natürlich, das unterstelle ich mal, dass Schwestern und Brüder in Amerika, Nordamerika unterwegs sind, aber auch in Peru, die sagen, wow, das ist einer von uns, ja, so wie wir damals eine berühmte deutsche Boulevardzeitung Wir sind Papst gedruckt haben, aber die Wirkung, die ergibt sich aus dem Kontext, also wie entwickelt sich Politik, welche Möglichkeit wird es Leo dem 14. gegeben, wo, zu wem zu sprechen. Ja, also das wäre jetzt einfach eine Ableitung zu machen. Da ist jetzt ein Nordamerikaner und der wird jetzt entweder zum großen Trump-Gegner aufgebaut oder zum sakralen Hort von Trump oder so. Das wird alles ins Leere laufen. Der Papst wird sich an den Realitäten orientieren.
Ich hatte mir vorgestellt, dass er vielleicht so eine Art Gegengewicht bilden könnte zu Trump, gerade weil er auch US-Amerikaner ist und so diese leicht abgekühlten Beziehungen auch zu Europa vielleicht da wieder vermitteln könnte. Also es gab ja durchaus Vermittlungsgeschichten von Franziskus, die er auch in der internationalen Politik irgendwie zumindest ihm zugeschrieben wurden. Aber da sind Sie eher skeptisch, wie ich heraushöre.
Ja, also wenn man, also ich möchte jetzt nicht die Historie mit Bildern, ich möchte jetzt nicht aus dem 47. US-Präsidenten den Attila der Gegenwart machen, aber so eine gewisse disruptive, zerstörerische Kraft hat er in seinem Gehen. Also da tut vielleicht ganz gut, wenn die Leute sehen, ach, da gibt es auch noch einen Amerikaner mit einem ziemlich wichtigen Job, der macht halt eher ruhig und unaufgeregt und berechenbar. Das wäre ja auch schon mal ein Gegengewicht.
Der neue Papst heißt Bob. So wird er zumindest genannt von seinen Mitbrüdern im Augustinerorden. Er ist Augustiner und die deutschen Augustiner haben geschrieben, dass sie im Vorfeld des Konklaves und während des Konklaves gedacht haben, und was ist, wenn es der Bob wird? Bob ist jetzt Papst und ist Augustiner. Was zeichnet das denn aus? Es ist jetzt der zweite Ordensmann hintereinander, der gewählt wird. Insgesamt waren es in der Kirchengeschichte nur was über 30 bei den 267 Päpsten. Was ist denn da das Besondere?
Zunächst natürlich, Orden bedeutet ja mal, gerade auch Augustiner, ein Lernen, als Einzelner in einer Gemeinschaft zu leben. Ja, das ist ja schon mal, also man ist ja da in einer permanenten Kommunikation, Rollenfindung und allem Möglichen. Dann sind die Augustiner ja eben auch jetzt nicht so, sage ich mal, einheitlich geprägt, sondern es gibt eine Vielfalt augustinischen Lebens. Er ist ja sehr stark eben als Augustiner in der Seelsorge eingesetzt gewesen, ja, also in dem, wo auch, sage ich mal, reguläre Pfarrer, wie wir es in unseren Vorstellungen kennen, eingesetzt werden. Also das ist so eine positive Mischung von einerseits, sage ich mal, Kenntnis des seelsorgerlichen Alltagsgeschäfts, aber das in einem Verbund, also eben mit einer Einbindung in eine Ordensgemeinschaft, was ja auch immer wiederum Vernetzung bedeutet. Ja, also nicht umsonst sind die Orden ja auch sehr stark international geprägt, sondern kann man da studieren, lernt wieder Leute da kennen, dann wird man da mal eingesetzt und so weiter. Also ich glaube, so eine gewisse kosmopolitische Dimension, auch im Kopf damit, kann für so einen Ordensmann auch, also jetzt gerade bei solchen dann auch sehr stark in der Seelsorge aktiven Orden, einfach eine Rolle spielen. Plus dann auch in seiner Funktion als Oberer für diese ganze Ordensgemeinschaft auch, ich sage es jetzt mal, mit dem Alltäglichen zu tun zu haben, was eben nicht funktioniert und wo jemand vielleicht seinen Job nicht ordentlich macht und wo es vielleicht Probleme gab. Auch Stichwort nochmal sexualisierte Gewalt und. Also diese gesamte Palette spielt, glaube ich, bei jemand, der solche wichtigen Funktionen wahrgenommen hat, auch eine Rolle, und das kann auch dem Papsttum dienlich sein.
Papst Franziskus gehörte auch einem Orden an, den Jesuiten. Was meinen Sie, in welcher Hinsicht wird man Papst Franziskus in Leo dem 14. wiedererkennen? Oder vielleicht sogar auch Benedikt den 16. oder Johannes Paul den 2. Was wird er da übernehmen?
Also ich glaube, da muss man unterscheiden. Ich würde das eine, das ist ja dokumentiert, dass nicht umsonst Franziskus Robert Prevost, also jetzt Leo den 14., in seine Nähe geholt hat. Ich denke auch natürlich über die Verbindung mit seinem Wirken in Peru, also mit Erkenntnis der Thematik, weil wir sagen ja schnell, statistisch gesehen leben die meisten Katholiken in Lateinamerika. Aber dann gucken wir uns mal die Zustände in Lateinamerika an, in einzelnen Staaten. Und gerade die Drogenthematik, die Kartelle, was da an Gewalt, Alltagserfahrung dieser Menschen ist. Ich glaube, da ist jemand, der wirklich aus der Not realen Lebenserfahrungen mitgebracht hat. Und dass der Papst ihm auch diesen wichtigen Job seines, ich sag's mal jetzt weltlich, obersten Personalmanagers anvertraut hat, eben mit Sorge zu tragen, dass vernünftige Köpfe an die Spitzen der Diözesen kommen als Bischöfe. Ja. Und dann wird er das, was ihn auszeichnet, jetzt als Mensch und seine Erfahrungen, und da wird sicherlich das im Sinne der Kontinuität, das gehört ja irgendwie auch zum Papstamt, das ist nie ein Papst, selbst wenn man diesen Bruch nimmt vom berühmten Borgia-Papst, Alexander dem 6. hin zu Julius dem 2., ja, der hat zwar versucht, alle Dinge wegzukriegen, aber selbst da ist ja auch Kontinuität praktiziert worden. Gewisse Entscheidungen sind beibehalten worden, gewisse Beschlüsse, ja. Also es ist so ein Gewebe von eigenem Profil, sage ich jetzt mal, aber auch qua Amt mich eingebunden zu wissen in etwas, das ich nicht allein zu verantworten habe. Und da wird sicherlich aufgrund der Themen des 21. Jahrhunderts werden es Anklänge geben, wo dann wir als Betrachter sagen, ach, das hier klingt jetzt so ein bisschen nach Benedikt, das da klingt so ein bisschen nach Johannes Paul, das hier ist aber ganz Franziskus, ja, und das hier ist wieder vielleicht, so haben wir den Leo noch nie gehört. So.
Es klingt bei Ihnen an, 2000 Jahre Kirchengeschichte und im wahrsten Sinne des Wortes himmelhohe Erwartungen an diesen Mann. Er soll Weltfrieden schaffen, er soll die Rolle der Frau in der Kirche ein für alle Mal klären, er soll die besten Bischöfe an die Spitze holen, er soll vereinen, er soll gleichzeitig klare Worte sprechen. Der Mann ist doch zum Scheitern verdammt. Er wird Erwartungen und Hoffnungen enttäuschen. Hat er vielleicht auch deshalb ein paar Tränen in den Augen auf der Loggia?
Ich würde die Tränen tatsächlich als ehrliche Rührung, im besten Sinn dieses Wortes, also ein angefasst im wirklich schönen Sinn, wie es unser deutsches Wort sagt. Und das andere ist, glaube ich, der Papst ist eben kein CEO. Er ist der Papst. Das Amt, das er hat, ist ihm anvertraut. Und er kann nicht einfach den Büttel hinwerfen. Ja? Also auch, Benedikt hat das ja auch nicht einfach getan, sondern das ist ja nach tiefen Erwägungen. Und insofern weiß der Papst sich einerseits klar darüber, gehe ich mal von aus, das, was alles von mir erwartet wird, kann ich gar nicht erfüllen, weil auch ich nicht der Herr der Kirche bin, sondern es ist ein anderer. Und dem habe ich vornehmlich zu dienen. Ja? Und das ist, glaube ich, auch etwas Entlastendes in diesem Amt. Sodass er sich, glaube ich, er ist nicht er als Person, sondern er ist ja in einem Gefüge drin. Also auch gerade, wenn wir jetzt den Apparat dazu nehmen, der bei uns in Deutschland eher so ein bisschen negativ gesehen wird. Aber Kurie steht ja auch für, sage ich mal, irgendwie professionell das Infomanagement. Ja. Der Heilige Stuhl ist nach Amerika das Völkerrechtssubjekt mit den meisten Beziehungen zu anderen Ländern, wenn man jetzt von den Nunziaturen ausgeht. Ja. Also da läuft ja was an Kenntnis, an Innensichten und nicht nur von außen. Und das alles wird der Papst in seiner Amtsführung mitzuberichten nach dem Motto, wo drückt jetzt der Schuh am ehesten? Wo ist am ehesten auch eine Initiative des Papstes nicht nur nötig, sondern wo ist auch möglich? Wo kann ich denn was bewirken? Weil ihm ist klar, die Welt erlöst ist durch Jesus Christus. Das braucht er nicht nochmal zu machen. Aber er kann als Papst dafür sorgen, dass diese Erlösung spürbarer wird für den einen oder anderen.
Analysen und Einschätzungen vom Trierer Domkapitular Benedikt Welter. Wir haben mit ihm über den neuen Papst gesprochen, Robert Francis Prévost, Leo XIV. Vielen Dank, Herr Welter.
Gerne.
Und das war Religion und Welt für heute. Am Mikrofon verabschieden sich
Christian Otterbach
und Matthias Alexander Schmidt. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.